Deutschlandfunk, Feiertagsspaziergang.
Ja, und wer nach Wien geht, braucht eigentlich keine Ausstellung mehr zu besuchen, weil die ganze Stadt ja irgendwo ein Freilichtmuseum ist. Biedermeiergassen, verträumte Hinterhöfe und barocke Paläste, Riesenrad, Stephansdom, dazu Kaffeehaus, Burgtheater und Opernball. Fiaker und Handkuss, eine Prise Zentralfriedhof und die schaurig schöne Kapuzinergruft. Auf der dritte Manntour geht es allerdings in die verborgene Unterwelt der österreichischen Hauptstadt, in Anspielung an den legendären Filmklassiker Der dritte Mann. 1948 wurde der Film nach dem Drehbuch von Graham Greene gedreht. Wien war damals unter den Alliierten noch in 4 Sektoren aufgeteilt. Die düsteren Nachkriegsgassen und Kanäle der Stadt dienten Regisseur Carol Reed als Filmkulisse. Ein Jahr später kam das Leinwand-Epos um Täuschung und Verrat in die Kinos. Und heute, 75 Jahre später, kann man in die Atmosphäre des Films eintauchen und gleichzeitig die Geschichte hinter den Kulissen entdecken. Mein Kollege Michael Marek auf Spurensuche unterhalb von Wien.
Bist du es? Es ist aus, Harry, komm heraus! Es gibt keinen Ausweg!
Die Altstadt von Wien. Ein Schriftzug in roten Lettern ist am Tickethäuschen nicht zu übersehen. Dritte Manntour.
So, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte näher. Freunde, Römer, Mitbürger, liebe Bevölkerung.
Wir stehen am zentralen Girardi-Park. Links die Polizeiinspektion Wien, rechts die berühmte Sezession. Um uns herum Jugendstilgebäude, eine McDonald's-Filiale und hinten die barocke Karlskirche. Ein Fiaker fährt vorbei, am Mahnmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus und genau unter uns, tief im Verborgenen, der Wienfluss mit seiner Geschichte.
Kommen Sie ruhig ran ein bisschen. Es hat 2 Vorteile, ich muss nicht so schreien, ich habe eine sehr feuchte Aussprache und man gewöhnt sich gleich an das feuchte Milieu im Kanal. Das ist natürlich ein Scherz, Damen und Herren.
Sebastian ist eigentlich Schauspieler, seinen vollen Namen mag er nicht nennen. Er wird unsere Gruppe von 15 Personen durch ein Labyrinth von gemauerten Gängen und Tunneln führen, dorthin, wo die Abwasserkanäle der Stadt zusammenlaufen.
Ich heiße Sebastian, ich bin ein Tourguide, ich bin kein Kanalarbeiter. Das ist mein Glück, denn die Kanalarbeiter müssen sich durch dieses Profil, das sie hinter sich sehen, 1,5 Meter hoch, 70 Zentimeter breit, hindurchquälen. Die werden teilweise noch händisch gereinigt, ja genau von dem, was sie glauben, was da drin ist. Aber nach 80 bis 100 Metern darf man eh aufrecht stehen. Also ich weiß gar nicht, worüber sie sich beschweren.
Sicher nicht über die 50.000 Kanaldeckel, die es heute in Wien noch gibt und über die man täglich wahrscheinlich gedankenlos hinwegschreitet. Unterhalb der Oberwelt wartet auf uns ein 2500 Kilometer langes Kanalsystem, das wichtigste Hygienezentrum der Stadt, sagt Schauspielerguide Sebastian und zeigt eine Abbildung aus dem 19. Jahrhundert mit dem Wienfluss. Man erkennt, alles ziemlich blau, aber da stimmt was nicht.
Richtig, der Fluss ist zu blau. Warum? Sämtliche Abwässer flossen damals natürlich umgekehrt, direkt in den Wienfluss. Hier selber, vor der Stadtmauer, waren Gerbereien angesiedelt, weiter raus Färbereien, anderes verschmutzendes Gewerbe. Von daher war es eine dreckige, stinkende Kloake, aus der immer so schöne Gasblasen aufgestiegen sind, die Kinder mit Vorliebe angezündet haben. Ein verbürgtes Kinderspiel von damals, Feuerwerk für Arme.
Einen Helm. Man kann einen Helm größer tragen.
Bevor es hinuntergeht, bekommt jeder und jede einen Helm, ein Haartuch und eine Lampe. Einigen sieht man die Aufregung an, für andere scheint es gar eine Mutprobe zu sein, angesichts dessen, was uns unten erwartet. Kloaken, stinkende Gerüche, vielleicht Ratten? Und dann noch ein letzter Hinweis.
Gut, wir kommen zu den Sicherheitshinweisen. Alle haben sie gelesen. Es ist ein echter Kanal. Ich wiederhole es noch mal kurz. Bitte, wenn Sie was angreifen, nicht in Mund oder Augen fassen. Nachher kann man sich die Hände desinfizieren. Bitte auch keine E-Zigaretten, offenes Feuer. Und ganz wichtig, unseren Anweisungen Folge leisten.
Dann geht es los zum Originaldrehort des dritten Mannes. Ein achteckiger Einstieg mit sternförmig spitzen dreieckigen Platten aus Edelstahl, die sich quietschend öffnen und eine steile Wendeltreppe freigeben. Es geht nach unten, 7 Meter tief unter die Erde. Von hier flüchtete einst Orson Welles als Schwarzmarktganove Harry Lime hinab ins unterirdische Abwassersystem. Den Sterndeckel gibt es noch immer, ganz wie im Film. Wien nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die halbzerstörte Stadt ist unter den vier Alliierten in Sektoren aufgeteilt. Der Schwarzmarkt blüht, Hunger und Verzweiflung machen sich breit. Der US-Amerikaner Holly Martins, alias Joseph Cotton, Autor billiger Westernromane, kommt in die österreichische Kapitale auf Einladung seines alten Freundes Harry Lime, gespielt von Orson Welles.
The third man, hated by a thousand men,
desired by one woman.
The third man, hanging is too good for him.
So beginnt einer der berühmtesten Nachkriegsfilme aus dem Jahre 1949. Der dritte Mann, das Drama um Korruption, Verrat, Mord und verschmähte Liebe, gilt nicht nur als Schwarz-Weiß-Klassiker. Das British Film Institute kürte ihn 1999 zum besten britischen Film aller Zeiten. Kontrastreich ausgeleuchtete Szenen, ausgeklügelte Licht- und Schatteneffekte in Treppenhäusern, auf Kopfstein gepflasterten Straßen oder die Showdown-Verfolgungsjagd durch die Wiener Kanalisation machen den Thriller bis heute zu einem Meisterwerk des Film Noir.
Wer hat den Film gesehen? Harry Lime alias Orson Welles. Dieser Herr hier war ein Superstar zu seiner Zeit, allerdings auch eine Diva. Man musste den Kanal mit Seife reinigen, beziehungsweise die Wände, bevor er überhaupt runtergegangen wäre. Er kam angeblich 1,5 Tage zu spät zu den Dreharbeiten. Deswegen hat angeblich, nix ist fix, der Regisseur diese wunderbaren Schattenrisse im Film, Sie kennen diese Schattenszenen, erfunden. Der Hauptdarsteller war nicht da, das Team stand da, man musste was machen.
Schon damals war Orson Welles für seine Allüren bekannt und hatte mit Citizen Kane bereits einen Oscar gewonnen. Belegt ist, dass der Hollywood-Star, der einen skrupellosen Schwarzmarktschieber spielt, sich für manche Szenen dubeln ließ und dass einige Kanalszenen im Londoner Studio nachgebaut und gedreht wurden. Welles soll sich grantelig benommen haben, als es darum ging, hier unten im Kanalset zu schauspielern. Er habe sogar Parfum versprühen lassen, um in der Unterwelt arbeiten zu können. Wahrheit oder Dichtung?
Orson Welles hätte niemals Kontakt mit dem Kanalwasser aufgenommen. Deswegen haben sie einen Statisten genommen, ein sogenannter Luxury Extra. Warum Luxury? Die Leute haben damals in Wien gehungert. Das war eines der schlimmsten Hungerjahre überhaupt. Haben gelebt von 900 Kalorien am Tag, das ist so viel wie ein Big Mac. Und man hat ziemlich lange gebraucht, um einen beleibteren Statisten zu finden. Der hatte nämlich gute Beziehungen. Sein Bruder war Fleischhauer im Waldviertel. Dann folgen Sie mir bitte in die Überfallkammer.
Weiter geht es entlang klammer Ziegelwände, um die Originalschauplätze zu inspizieren. Im matten Licht unserer Helmleuchten geht es über feuchte Metallroste. Wasser tröpfelt vom Gewölbe, im Hintergrund hört man ein diffuses Wasserrauschen. Der Kanal riecht erstaunlich erträglich. In der riesigen 20 Meter langen und 6 Meter hohen Überfallkammer des Kanalsystems wird ein kurzes Film-Best-of an die Wand projiziert, trotz Halbschatten unverkennbar. Das Gesicht von Orson Welles.
Ihm selber hat man angeboten $100,000 oder eine Gewinnbeteiligung. Wofür, glaubt ihr, hat er sich entschieden? Die Dollar, nur Bares ist Wahres, ist richtig. Er war chronisch in Geldnot, er hat immer über seine Verhältnisse gelebt. Er hat auch nicht an den Erfolg des Filmes geglaubt. Ein großer Fehler, denn Der dritte Mann ist tatsächlich der erfolgreichste britische Film aller Zeiten. Sowohl künstlerisch als auch kommerziell.
Der Film war fast überall auf der Welt ein Erfolg. Nur bei den Wienern traf der Nachkriegsthriller damals auf keine Gegenliebe. Er lief nur in wenigen Kinos und bekam zudem schlechte Kritiken in den Zeitungen. Über die Jahre habe sich das allerdings verändert, erklärt Sebastian. Heute kämen Touristen, aber auch Wiener Geschichts- und Filminteressierte, die fasziniert seien von dem, was man eben nicht sieht, die Stadt unter der Stadt, zu der man gewöhnlich keinen Zugang habe. Einst Kulisse für den dritten Mann. Drehbuchautor Graham Greene und Regisseur Carol Reed ahnten nicht, dass ihre unterirdische Verfolgungsjagd in den düsteren Wiener Abwasserkanälen Jahrzehnte später eine Touristenattraktion sondergleichen begründen würde.
Es gab immer wieder Geschichten, dass eben im Kanal unterirdische Netzwerke und Geheimpolizei miteinander kommunizieren. Und es hat natürlich super in die Story gepasst, Verschwörungstheorien und Spionage gegenseitig. Und ja, deswegen hat man eben hier die Kanalisation von Wien gewählt.
Matthäus Milkowitz begleitet uns. Der Mitarbeiter vom städtischen Kanalnetzbetreiber kennt sich aus, unten wie oben und in der Filmgeschichte.
Außerhalb des deutschsprachigen Raums, besonders in Amerika und England, da ist der Film natürlich weltberühmt und jeder kommt wegen dem Film. In Österreich, Deutschland ist es eher weniger so der Fall, gerade in der jüngeren Generation. Die glauben, das heißt Drei-Mann-Tour und nicht die Dritte-Mann-Tour, also dass da drei Männer vielleicht herumspazieren. Aber wir klären natürlich dann hier auf, dass es einen Filmklassiker hier unten gegeben hat, also einzigartig.
Während Milkowitz erzählt, geht es weiter durch enge Gänge, ein Labyrinth aus Tunneln, spärlich beleuchteten Alleen mit runden Gewölbedecken und kaum menschenhohen Gassen. Aus Sicherheitsgründen immer vorweg Kanalarbeiter Walter.
So, wir befinden uns hier im sogenannten Schotterfang. Hier wird, wie man sieht, der Kanal breiter, das Wasser wird dadurch langsamer. Und das ganze schwere Material, das mitfährt mit dem Wasser, kann sich hier absetzen. Wir haben nämlich links und rechts jeweils eine Kammer. Die ist so 12 Meter lang und 1,5 Meter tief und alle 6 Wochen circa ist sie 3/4 voll und da wird sie sauber gemacht.
Das ist nämlich einer der Hauptdrehorte des dritten Mannes. Da sieht man auch diese berühmte Überfallmauer, wo eben die Filmfigur des Harry Lime drüber gelaufen ist.
Es hallt und gluckst, tropft und modert im Dunkel der Unterwelt. Bereits 1739 hatte Wien als erste europäische Hauptstadt ein Kanalnetz. Bis in 14 Meter Tiefe führt uns der Rundgang in die Unterwelt. Unbehelligt rauscht dort der Wienfluss, den Ingenieure Ende des 19. Jahrhunderts unter die Stadt verbannten.
Riechen Sie den Biergeruch? Bisschen riecht man's. Nehmen Sie einen tiefen Zug durch die Nase, lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen. Echte Wiener Kanalluft, biergeschwängert.
Ganz anders rieche es, wenn in der Mannerfabrik Schokolade für die neapolitanischen Schnitten produziert werde. Dann würde es hier unten süßlich muffeln und die Brühe sähe dunkel wie zartbitter aus, sagt Sebastian.
Der Raum, in dem wir uns hier befinden, der ist ca. 115, 120 Jahre alt, ca. 1905 wurde der hier gebaut. Warum? 1837 gab es in Wien eine Weltausstellung, da ist ein kleines Hoppala passiert, nämlich ein neu gebautes Hotel im zweiten Bezirk. Dort war eine Wasserleitung undicht und es kam zu einer Choleraepidemie, einer von mindestens 15 im 19. Jahrhundert in Wien. Das hat dazu geführt, dass 3000 Menschen gestorben sind, darunter einige Touristen. Das hat jetzt international keinen schlanken Fuß gemacht, wie man bei uns in Wien sagt. Und hat dazu geführt, dass von den erhofften 20 Millionen Besuchern nur 7 Millionen kamen.
2023 waren es 17 Millionen Übernachtungen. Heute kümmern sich 200 Mitarbeiter der städtischen Wien-Kanal um Erhalt und Funktionsfähigkeit des Abwassersystems. Einige Wände sind mit Moos und Schimmel bedeckt, von der Decke tropft Wasser herab, das sich auf dem Boden sammelt und kleine Pfützen bildet.
Sie wissen, die Situation um 1900 in Wien war sozial katastrophal. Es gab die sogenannten Bettgeher. Das heißt, es gab keinen Wohnraum, die Leute haben Betten gemietet. Wenn der eine sich aufgestanden ist, hat sich der nächste hingelegt. Hygienisch natürlich eine Katastrophe und das waren noch die Glücklichen. Die Unglücklichen, die haben hier im Kanal gewohnt. Hier habe ich ein Foto von 1910, von einem gewissen Max Winter. Der kam im Elendskostüm hier runter in den Kanal und hat die Kanalbewohner von Wien porträtiert.
Wovon die Unglücklichen gelebt haben, will ich wissen. Von allem, was den Bewohnern der Oberstadt ins Waschbecken oder in die Toilette gefallen sei. Halsketten, Broschen oder Ohrringe, die von den Unterirdischen gesucht und gesammelt wurden, erklärt Sebastian. Das meiste sei Altmetall gewesen, irgendein Schrott, den man damals für ein paar Kreuzer weiterverkauft habe.
Was glauben Sie, findet man heute? Bitte? Schmutz, ja? Also alles, was oben passiert, ein Kollege von mir sagt immer, jede Sünde. Ne? Besteck, Kondome, die werden bei uns Schlauchboote genannt, Spritzen leider auch, Handys, Gebisse. Wir fragen uns bei den Gebissen immer, wie geht das? Na, wahrscheinlich unter Alkoholgenuss muss man sich dann erleichtern.
Bei Regen, wenn die Kapazität der Kläranlagen nicht ausreicht, treten die Abwässer über die Überlaufwehre und donnern aus seitlichen Maueraussparungen in zentrale Tunnel. In weniger als 2 Minuten könne der Pegel so ansteigen, dass es unmöglich sei, hier zu laufen, erklärt Kanalarbeiter Walter. 2 Regeln seien überlebenswichtig: niemals bei Regen in die Kanäle steigen und das unterirdische Abwassersystem sofort verlassen, wenn Regen einsetzt. Am Ende eines Gangs öffnen wir eine schwere Eisentür und ein riesiger, 20 Meter breiter Kanal liegt vor uns mit einem Rinnsal in der Mitte.
So, wie versprochen, frische Luft. Nicht mehr Teil vom Kanalnetz, sondern der Wienfluss, die Wien. Ein liebes kleines Bächlein zurzeit, glasklares Wasser, sind sogar Fische hier immer wieder zu sehen am Rand. Aber die Wien kann ja auch ganz anders. Wenn es im Wienerwald stark regnet, dann kommt das Wasser hier vorbei und dann kann es sein, dass wir innerhalb von 20 Minuten einen Wasserstand haben von hier circa.
Von mehreren Metern, da ist sich Kanalarbeiter Walter sicher. Vor einigen Jahren, erinnert er sich, sei hier ein Bautrupp tätig gewesen. Aber die Männer hätten sich nicht an die Regeln gehalten und als das Wasser kam, sei es zu spät gewesen. Die Feuerwehr habe die Männer mühevoll aus dem Hochwasser retten müssen. Den Klein-LKW, einen 7,5-Tonner, habe man 2 Tage später einige Kilometer flussabwärts geborgen. Komplett zerstört, versteht sich.
Interessante Geschichte noch zum Wienfluss selbst. Die Wien ist eine Wasserstraße, ja, das heißt, mit dem Boot dürfte man hier durchfahren. Ihr dürft aber nicht aussteigen, weil es Betreten vom Gewölbe verboten ist. Also bitte, wenn, dann durchfahren. Und ihr werdet lachen, 1 bis 2 Mal pro Saison, wenn wir Touren hier machen, kommen wirklich Jugendliche vorbei, hier mit einem Schlauchboot oder mit einem Kanu. Bisschen gute Musik und wahrscheinlich auch ein paar Bier oder so.
Ende der Tour sind in den Tunnelgängen Zitterklänge zu hören, Heurigenlieder, also Musik, die in Wiener Lokalen beim Weinausschenken gespielt wurde. Anton Karas hatte sie für den dritten Mann komponiert.
Auch das ist eine Märchengeschichte eigentlich, weil der Anton Karas, der war ein Arbeiterbub aus dem 20. Bezirk und war sein Leben lang Heurigenmusiker. Als Heurigenmusiker hat man eigentlich vom Trinkgeld gelebt. Die waren jetzt nicht besonders reich, mussten natürlich ein Riesenrepertoire haben, alles auswendig spielen, weil die Leute sich viel gewünscht haben und je mehr sie gespielt haben von dem, was sich die Leute gewünscht haben, gerade die aktuellen Lieder, desto mehr Trinkgeld haben sie bekommen. Und der wurde dann quasi verkuppelt mit dem Regisseur, mit dem Carol Reed.
Und der hatte ein Gespür für die schwingenden Saiten von Karas. Die Zither kannte kein Mensch außerhalb Österreichs, vielleicht noch in Süddeutschland und in der Schweiz. Aber sonst waren Instrument, Sound und Volksmusikweisen völlig unbekannt. Es heißt, Regisseur Reed habe Anton Karas zufällig in einem Lokal spielen gehört und wollte ihn sofort für den Film engagieren.
Und haben gesagt, okay, komm mit uns nach London, wir nehmen das dort auf. Mussten natürlich alles übersetzen, der Karas konnte natürlich kein Englisch. Dann hat er gesagt, nein, ich fahre nicht weg aus Wien, ich habe so viel Heimweh sonst. Dann haben sie gesagt, du verstehst das nicht, wir bezahlen dich gut. Dann hat er gesagt, nein, ich habe Flugangst, ich bin noch nie geflogen. Was haben sie dann gemacht?
Für die Ehefrau einen Pelzmantel auf dem Schwarzmarkt gekauft und schon ging es mit dem Flugzeug ab nach London. Dort wurde von morgens bis abends gearbeitet. Das Ende ist bekannt. Karas wurde mit dem Soundtrack weltbekannt. Seine Flugangst hat er überwunden und in den USA und Großbritannien einen Platz-1-Hit gelandet. Rund um die Welt ging es für den Wiener auf eine 2-jährige Tournee.
Also sowohl Regisseur als auch der Anton Karas, der Musiker, blieben ihr Leben lang verbunden und beste Freunde, was ich sehr interessant finde, weil der eine ein total hochintellektueller Regisseur, der andere ein Arbeiterbub. Feinde auch eigentlich, damals nicht mehr, aber davor, Zweiter Weltkrieg und so. Und trotzdem blieben sich die über alle Sprachgrenzen und sonstige Kulturgrenzen hinweg verbunden.
Es ist aus, Harry, komm heraus! Es gibt keinen Ausweg!
Was willst du?
Gib's doch auf! Mr. Martins, zurück! Kommen Sie zurück! Zurück!
Das Filmende ist Legende. Orson Welles mit seinem diabolischen Charme des Bösen taucht ab in das unterirdische Labyrinth der Wiener Kanalisation. Eine Hetzjagd beginnt durch weit verzweigte Schächte und Tunnel, über Stufen und Leitern. Ihm hinterher die internationale Polizei der Besatzungsmächte. Schließlich wird er gestellt und erschossen. Für uns geht es nach gut 60 Minuten wieder nach oben. Frische Luft, blauer Himmel. Sebastian rät zur Sachertorte mit Schlagobers im Kaffeehaus.
Michael Marek auf den Spuren des dritten Mannes unterhalb von Wien.